Bastian Nominacher. Schön, dass Sie es geschafft haben, trotz der sich breit machenden Zoom-Müdigkeit heute hier zu sein. Ich glaube, es wird sich lohnen. Herr Nominacher hat sicherlich viele interessante Dinge zu erzählen. Vielleicht einfach mal ganz kurz zum Start. Bastian Nominacher ist, wie ich gesagt habe, Co-Gründer von Celonis. Es ist ein Start-up, das er im Jahr 2011 mit zwei Kommilitonen der TU München gegründet hat und das sich zu einem der erfolgreichsten Startups in Deutschland entwickelt hat. Mittlerweile mit 2,5 Milliarden bewertet, rund 1000 Mitarbeiter, soviel ich weiß, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und da sollen, glaube ich, in den nächsten Monaten 600 dazukommen. Also es ist offensichtlich ein sehr großes Wachstumsfeld, in dem Sie da unterwegs sind. Guten Abend, Herr Nominacher, schön, dass Sie dabei sind und uns Rede und Antwort stehen. Das ist toll. Wir haben noch einen zweiten Gast heute dabei, den Herrn Pierre Deraede, seines Zeichens Kommunikationschef von Bain. Die sind schon sehr früh auf Celonis aufmerksam geworden und haben dem Unternehmen im vergangenen Jahr den Game Changer Award zusammen mit Manager Magazin verliehen. Und herzlich willkommen, Herr Deraede, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Mein Name ist Miriam Hecking, ich bin Redakteurin bei Manager Magazin und führe heute so ein bisschen durch die Veranstaltung. Bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht noch ein kleiner Ausblick darauf, was uns heute erwartet. Also nach der Vorstellung von den beiden Herren werde ich ein paar Fragen an den Herrn Deraede stellen bezüglich des Game Changer Awards, den er ja verliehen hat. Da kann er so ein bisschen einen Ausblick darauf geben, was an Celonis so toll ist und was ganz besonders ist. Das wird er uns dann erzählen. Danach gibt es ein Q&A mit Herrn Nominacher für eine ganze Weile und danach ist auch noch Zeit vorgesehen für Ihre Fragen, die Sie zum Teil, glaube ich, schon eingesandt haben, die Sie aber auch jetzt noch über Chat hier reingeben können. Das lesen dann nicht alle, das liest dann die Kollegin, die das zusammenfasst, weil es haben sich 200 Leute angemeldet. Da haben wir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich, sonst wir channeln das bisschen, kanalisieren das bisschen. Aber Ihre Fragen kommen bei uns an und die werde ich dann sicherlich auch noch stellen können. Und Herr Nominacher nimmt sich sicherlich auch die Zeit, da dann noch drauf zu antworten. Um 18.30 Uhr ist dann das Ende der Veranstaltung vorgesehen, dass Sie auch Ihren wohlverdienten Feierabend noch genießen können. Grundsätzlich gilt, das ist eine Live-Veranstaltung, das heißt, für die Zuschauer sind Audio und Kamera deaktiviert. Sie können aber, wie gesagt, über Chat sich einbringen. Und wenn Sie rausfallen oder nichts mehr rausklicken, wurde mir gesagt, am besten ausloggen, wieder einloggen. Altes Hausmittel ist am aussichtsreichsten. Also legen wir vielleicht gleich los mit Herrn Deraede und Bain und der frühen Erkenntnis, dass das mit Celonis eine ganz besondere Bewandtnis hat und dass da ein sehr großes Potenzial ist. Wie schon gesagt, haben Sie ja 2019 den Game Changer Award verliehen, zusammen mit unserem Magazin. Herr Deraede, können Sie so ein bisschen erzählen, was ist denn der Game Changer Award? Das klingt sehr smooth. Was hat es damit auf sich?
Gerne. Frau Hecking, Herr Nominacher, liebe Gäste. Der Game Changer Award, und das ist wichtig, ist kein Event. Der Game Changer Award ist eine Kampagne. Und diese Kampagne haben das Manager Magazin und Bain & Company 2015 ins Leben gerufen, geht also jetzt ins sechste Jahr. Und Ziel ist es, sage ich mal, digitale Leuchttürme aus Deutschland zu zeigen, die es geschafft haben, ihre Spielregeln und die Spielregeln der Branche zu verändern. Denken Sie an disruptive Geschäftsmodelle, die ganze Branchen verändern. Das Zusammenwachsen der physischen und der virtuellen Welt treibt das voran. Denken Sie Internet der Dinge, Big Data, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz. Das alles ist in vollem Gange. Und wir wollten eben diesen Unternehmen aus Deutschland eine Plattform geben, sie auszeichnen. Und zwar vielleicht das ganz kurz in drei Kategorien. Einmal ist eine Kategorie, die heißt Product and Service Innovation. Das heißt, das ist die Einführung von bahnbrechenden Produkt- und Dienstleistungsinnovationen. Dann Operation of the Future, da wo wir Celonis ausgezeichnet haben, dem Umsetzen innovativer Produkt- und Backoffice-Lösungen und natürlich auch Customer Experience, dem vorbildlichen Gestalten des Kundenerlebnisses. Wie gesagt, in diesem Jahr, Covid-19 geschuldet, haben wir es verschoben. Der nächste Game Changer wird im Frühjahr 2021 zusammen im Manager Magazin ausgezeichnet.
Okay, Sie haben es gerade schon angesprochen. Celonis hat den Preis in Operations of the Future bekommen. Wieso Celonis? Vielleicht können Sie da gleich schon mal kurz skizzieren, wieso Celonis für Sie so dieser Game Changer ist.
Ja, ich bin ja von der Ausbildung Germanist und Historiker, a strange animal in the consulting, aber Herr Nominacher hat uns damals geholfen, mir zumindest, das ordentlich zu formulieren. Tatsache ist, Celonis ist Weltmarktführer im Process Mining und eines der international erfolgreichsten deutschen Startups. Das Kernprodukt, was uns begeistert hat, eine automatisierte Lösung zur Visualisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen. Das wird bereits, zumindest war das zu dem Zeitpunkt, Herr Nominacher, in 600 Unternehmen und 20 verschiedenen Industrien eingesetzt. Wahrscheinlich haben Sie heute noch ein paar drauf, aber das werden Sie danach sagen. Celonis, und das hat uns wirklich begeistert, und zwar in der Due Diligence, die wir durchgeführt haben, befähigt Kunden signifikante Kosten und Effizienzverbesserungen zu realisieren. So, Celonis hat eine Software entwickelt, um Prozesse umfassend zu analysieren, darzustellen und zu verstehen und effizienter zu gestalten. Dieses, nennen wir es mal nochmal, sogenannte Process Mining, lässt sich in allen Bereichen und auf allen Ebenen von Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen einsetzen und erzeugt eben basierend auf der Datenanalyse Verbesserungsvorschläge. Process Mining, dafür steht Celonis, ist ein neues Feld, das Celonis quasi miterfunden hat und seither als Marktführer bestimmt.
Okay, und vielleicht können Sie auch noch mal sagen, wenn ich jetzt selber Unternehmer bin, was muss ich denn machen, um den Game Changer Award zu bekommen? Kann ich mich da bewerben? Muss ich besonders toll sein? Was muss ich machen?
Das ist eine beliebte Frage. Nein, kann man nicht. Wer Bain ein bisschen kennt, wir sind ja, sage ich mal, die letzten Gralshüter der Analytik. Das heißt, das ist weder ein Nasenpreis, wo wir mal durch unsere Kundenliste gehen, und man kann sich auch nicht selbst bewerben. Wir setzen da ein ganzes Team hin, das eine Due Diligence macht. Und wir gehen mal von 65.000 Unternehmen aus, die kommen in so einen Trichter. 65.000 Unternehmen, und zwar börsennotierte, private und Venture Capital Unternehmen. Daraus entstellen wir eine Longlist mit 300 Unternehmen. Die müssen ihr Headquarter in Deutschland haben, die müssen unabhängig sein. Wir schauen uns die Kosten an, wir schauen uns das Kapital an, etc., etc. Und machen dann eine Shortlist nach weiteren, wie so schön heißt, KPIs, wie erfolgreich, wie nachhaltig sind sie, wie innovativ sind sie. Wir machen dann auch noch eine qualitative und quantitative Analyse, also stehen in der Presse oder nicht. Am Schluss kommen 18 Unternehmen heraus und 15 legen wir der Jury vor. Und die Jury, das vielleicht als letztes Wort, wählt dann aus, die besteht momentan aus dem Andreas von Bechtolsheim, Investor aus dem Silicon Valley, aus dem Philipp Justus, das ist der CEO von Google Deutschland, Joe Käser von Siemens, Harald Krüger, BMW und natürlich Herr Noé als Chefredakteur des Manager-Magazins und Walter Sinn, Geschäftsführer von Bain Deutschland. Und für die neue Runde haben wir Frau Leibinger-Kammüller gewinnen können von Trumpf und auch Frau Verena Pauster im Bereich Digital Startups. Und diese entscheiden dann letztendlich durch ein Punktesystem, wer wird in welcher Kategorie Game Changer.
Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Dürer. Herr Nominacher, dann wollen wir gleich mal in Medias Res gehen. Herr Dürer hat uns schon gesagt, dass das ganz toll ist, was Sie machen. Wie haben Sie denn Ihrer Mutter erklärt, was Sie beruflich machen? Also er hat jetzt schon so skizziert, wie man im Beraterbereich erzählt, was Process Mining ist. Wie haben Sie es Ihren Eltern erklärt, womit Sie jetzt Ihr Brot, Ihre Brötchen verdienen?
Ja, vielen Dank, Frau Hecking. Freut mich sehr, dass ich heute auch hier sein kann. Ja, wie habe ich das erklärt? Brötchen verdienen passt da ganz gut. Ich komme ja aus einer Familie von Bäckern. Ich habe mir mal das Beispiel genommen eines Röntgengeräts. Und das passt, glaube ich, eigentlich auch ganz gut darauf. Und zwar, was wir eigentlich mit unserer Technologie machen, ist, wir nutzen die Daten, die eigentlich bei jedem Ablauf erzeugt werden, die in IT-Systemen entstehen, wenn beispielsweise eine Rechnung bezahlt wird, wenn eine Kundenanfrage kommt, um wirklich zu verstehen, wie die Prozesse ablaufen. Das heißt, Sie sehen das visualisiert, Sie sehen auch entsprechenden Algorithmen und dann zu identifizieren, wo laufen Dinge so, nicht so, wie sie laufen sollten. Weil jedes Unternehmen, eigentlich jeder Manager hat ja eigentlich eine Erwartung, wie er arbeitet. Und es gibt meist die Realität, die ein bisschen geringer ist. Also mit Celonis kann man das wirklich verstehen. So habe ich das immer erklärt. Und über die Jahre hat sich das dann auch immer mehr herauskristallisiert. Und ich glaube, das Schönste ist einfach immer zu sehen, das macht mir meistens als Unternehmer auch Spaß, einfach zu sehen, die Kundenbeispiele. Also wie wendet ein Kunde das an? Und dann kann man eigentlich am besten das mit verstehen. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, das so zu erklären.
Ja, das mit dem Röntgenrind ist wirklich ein gutes Bild. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie kommen Sie mit Ihrem Röntgengerät zum Kunden? Was machen Sie? Wie implementieren Sie das? Und vielleicht einfach auch ganz konkret, was bringt es den Unternehmen? Vielleicht können Sie einfach ein praktisches Beispiel machen. Sie sind ja ein Mann der Praxis.
Genau, genau. Das Gute ist, wir müssen kein Röntgengerät zum Kunden transportieren. Das ist alles mittlerweile Cloud-basiert mit unserer Intelligent Business Cloud. Und was wir machen ist, wir verbinden uns mit den IT-Systemen der Unternehmen, um dann wirklich zu erkennen, wie die einzelnen Geschäftsprozesse ablaufen. Ich gehe vielleicht einfach mal ganz, ganz praktisches Beispiel ein, das ich auch wirklich spannend finde, und zwar was die Lufthansa Cityline zum Beispiel mit Celonis macht. Die nutzen Celonis, um die Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Wenn Sie sich das anschauen, was da für ein Betrieb ist, zum Beispiel im Bodenbetrieb von dem Flughafen, wenn ein Flugzeug landet, dann gibt es da sehr komplexe Abläufe. Das Flugzeug kommt entsprechend rein, das berührt den Boden, wo erste Datenpunkte auftreten, dann fährt es natürlich zum Gate, da muss das beladen werden, dann muss erstmal natürlich die Ladung raus, die Betankung, das Catering. Das ist eine Vielzahl von eigentlich Dienstleistern, Systemen, Parteien, die da involviert sind. All das erzeugt entsprechende Datenspuren. Celonis sitzt auf den jeweiligen involvierten Systemen drauf und gibt dem, zum Beispiel in dem Fall ist sogenannter Gate Controller, wirklich die Information, wie läuft das Ganze ab. Und dann kann man zum Beispiel erkennen, hey, das Flugzeug hat zum Beispiel ein Problem, da ist die Kaffeemaschine defekt. Das bedeutet längere Standzeit, weil das natürlich ausgetauscht werden muss aus Sicherheitsgründen, wenn die Feuer fangen können oder ähnliches. Das heißt, ich kriege wirklich als operativer Manager eine Transparenz darüber, was passieren kann. Und was hilft es den Kunden? Zwei Sachen. Sie können einerseits ihre Kunden schneller und besser bedienen und sie sparen natürlich entsprechende Kosten. Also in dem Beispiel ist es vor allem eine starke Steigerung der Pünktlichkeit und eine entsprechende Reduzierung von unnötigen Nacharbeiten, von wenn Dinge, wenn Teile fehlen, wenn wir arbeiten, also dann eine Kostenreduktion, die die Kunden damit realisieren. Und das ist eigentlich das Spannende, wenn Sie sich anschauen, zum Beispiel auf unserer Webseite, diese unglaublichen Erfolge, die unseren Kunden erzielen. Das hat eigentlich zu diesem rasanten Wachstum geführt und dem Erfolg in vielen verschiedenen Branchen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ein Röntgengerät. Jetzt habe ich diese ganzen Datenpunkte, sehe, wo es überall hakt. Liefern Sie auch den Arzt, den kompetenten Radiologen schon mit oder wie muss ich das noch selber machen als Unternehmen?
Wir helfen den Unternehmen auch wirklich dann, die Themen auch mit anzugehen und immer mehr. Dadurch, dass wir natürlich live auf den Daten drauf sehen, wird es immer mehr ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Mhm. Also zum Beispiel nehme ich mal an, also ganz einfacher Prozess, jedes Unternehmen, das hat es zum Beispiel einfach einen Rechnungs-, also wie sie entsprechende fällige Rechnungen zahlen. Das wird man natürlich schnell und zügig machen kann. Einerseits, um natürlich eine gute Beziehung mit den Lieferanten aufzuhalten und auch so Dinge wie Skonto und Ähnliches zu ziehen. Was man früher machen konnte, ist nur zu erkennen, was passiert eigentlich. Sind da zu langsam, sie verlieren das Ganze. Mit unserer Technologie, wie beispielsweise der Action Engine, unseren Operational Apps, hilft Celonis ihnen mittlerweile wirklich jedem involvierten Mitarbeiter das auch an die Hand zu geben. Und das ist auch, wie wir mit den Kunden arbeiten. Das ist ein kontinuierlicher Innovationsprozess. Die Kunden haben zu uns gesagt, hey, wir wollen das nicht nur erkennen, wir wollen auch wirklich die Themen lösen, mit umsetzen. Und insofern liefern wir das auch mit. Ich glaube, um auf das Arztbeispiel zu kommen, es gefördert auch eine gewisse Kooperation des Patienten. Wenn der Radiologe Ihnen sagt, Sie müssen die und die Dinge machen, sonst entwickelt sich das nicht so gut, dann muss der Patient da natürlich auch mitwirken. Aber Celonis hilft da schon einen großen
Weg. Der Patient merkt dann auch, dass sich was verbessert, dass es ihm besser geht dann irgendwann. Ne?
Ja. Genau, das ist natürlich die Hoffnung.
Ja, ja. Okay, was Celonis macht, wird ja zum Teil auch mit der Arbeit einer Beraterfirma quasi verglichen. Also da wird alles auseinandergenommen, nur Sie sprechen nicht mehr, müssen nicht mehr von Männchen zu Männchen gehen und sagen, was machst du denn da, kannst du mir das mal erklären? In welchem Verhältnis sehen Sie sich zu den Beraterfirmen? Denken Sie, sind Sie eher ein Tool, was die nutzen oder wird das eher vielleicht das mal ersetzen oder ist es ein Zusammenspiel? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und kennen wir natürlich von der Pike auf. Wir haben ja damals auch, als wir auf das am Anfang gestoßen sind, waren wir in der ständischen Unternehmensberatung tätig und wir arbeiten auch sehr, sehr eng mit den Beratungen zusammen. Also deshalb ist ganz klar, dass die Unternehmensberatungen sind ein Partner von uns. Die sind ganz, ganz wichtig, weil die natürlich auch das Domänen-Know-how reinbringen. Unsere Technologie wird ja in nahezu jeder Branche eingesetzt und also in über 20 verschiedenen Branchen, 400 verschiedenen Geschäftsprozessen. Da können wir gar nicht überall der Experte sein. Das Schöne ist eigentlich, es verlagert sich die Tätigkeit. Das heißt, wo früher viel Aufwand einfach in eine Datenerhebung geflossen ist, entsprechende Aufwände, kann jetzt wirklich das Projekt sich darauf fokussieren, ja, die Mehrwerte des Kunden zu heben, dem Kunden das voranzutreiben. Und deshalb arbeiten wir da sehr eng zusammen. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Bereich, um da, ich glaube, das Wichtigste immer auch nicht nur Worte zu haben, sondern auch Taten dem zu zeigen. Wir haben heute zum Beispiel unser Executive Team erweitert, oder gestern eigentlich, der Malha Kamda kommt zu uns als Chief Ecosystem Officer, weil gerade dieses Partner- und Ökosystem für uns so wichtig ist. Und da arbeiten wir ständig dran, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, das sind vor allem Unternehmensberatung, System Integrator, aber die großen Technologieanbieter ständig auszubauen.
Und wie reagieren die zum Teil? Weil es gibt ja viele Beratungen, die noch wirklich diese Datenanalyse händisch machen. Sind die froh, weil sie dann ihre Kräfte quasi auf die Beratung ausweiten können? Oder wie ist da so die Akzeptanz? Weil das ist ja wahrscheinlich auch von Branche, also von Typ zu Typ unterschiedlich.
Wir haben da eine riesige Nachfrage. Also gerade während Covid, was wir zum Beispiel gemacht haben, weil wir uns überlegt haben, was können wir machen, unseren Partner da weiter zum helfen, um zu investieren. Wir haben während also dann eigentlich ab Ende März haben wir für unsere Partner die ganzen Schulungen und Zertifizierungen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das war eine riesige Anfrage. Also das ist nicht ganz genau, aber es war über 20.000 neue Trainings und Zertifizierungen, die da durchgeführt werden. Fast alles von Partnerunternehmen. Also es gibt eine sehr, sehr große Nachfrage. Die gehen da sehr stark mit drauf, gerade auch, weil die natürlich ständig auch als Berater sind sie natürlich gewohnt, ständig eigentlich Transformationen von Industrien zu erkennen. Und in dem Bereich das auch. Und deshalb sehen wir das eigentlich sehr positiv. Und das ist auch was, wo wir stark investieren.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Covid, wie sich das auswirkt. Auf der einen Seite hat der Raed ja schon angesprochen, es gibt wahnsinnige Effizienzen und Geld zu sparen letztlich, was für Unternehmen ja sehr, sehr wichtig ist. Sie sprachen es ja eben an mit der Liquiditätsgeschichte. Da kann man ja sehr gut steuern, dass man da am besten aufgestellt ist. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht gerade so kleine Unternehmen jetzt erstmal das Geld zusammenhalten und vielleicht nicht investieren, sondern sagen, oh, noch mal jetzt eine neue Baustelle. Wie ist es wirklich? Sie können es beurteilen, Sie sind an der Front. Ist es ein Run oder wie ist das Verhalten so?
Also ich glaube, es ist in der Krise zeigt immer eigentlich, wo die Schwachstellen, wo die Herausforderungen sind. Und ich glaube, gerade das ist natürlich was, was jetzt die gesamte Wirtschaft, alle Branchen und alle Bereiche betrifft. Und was wir sehen, ist, dass ein Fokus wirklich auf die ganz essentiellen Bereiche. Wir haben eine stark verstärkte Nachfrage, die wir wahrnehmen, vor allem, weil für Unternehmen es jetzt so wichtig ist, zwei Dinge richtig zu machen. Das eine ist das ganze Themenbereich Liquidität und das zweite Thema ist der Bereich Supply Chain. Deshalb haben wir auch gleich zum Start der Covid-Pandemie so ein Customer Care-Programm aufgelegt, wo es eigentlich darum geht, Unternehmen in die Lage zu versetzen, Liquidität entsprechend zu steigern. Das heißt einfach Working Capital freizusetzen. Und wenn Sie zum Beispiel ein Mittelständler sind und damit 10, 15 Millionen Ihrer Liquidität freisetzen, dann ist das wie ein Darlehen, das Sie von Ihrer Bank bekommen und Sie müssen nicht mehr Zinsen dafür zahlen. Jetzt haben wir momentan negative Verzinsung, aber ein bisschen was wollen die Banken natürlich trotzdem haben. Und auch im Supply Chain-Bereich, da haben wir vielen Kunden geholfen, den großen Elektronikherstellern, die riesige Nachfrage hatten, aber auch im Consumer Goods-Bereich, die gar nicht mehr nachkamen, eigentlich wirklich Produkte, Hygieneartikel, Lebensmittel da reinzubekommen. Das heißt, wir sehen das als eine starke Nachfragesteigerung, weil die Unternehmen noch mehr darauf setzen müssen in dem Bereich und weil die Digitalisierung einfach angeschoben wird in dem Bereich. Und insofern ist das für uns eigentlich, ist natürlich eine Beeinträchtigung unserer Mitarbeiter, die leider nicht mehr ins Office kommen können, aber ansonsten sehen wir da eher eine gestärkte Nachfrage daraus. Und das ist eigentlich über alle Branchen hinweg. Das ist jetzt nicht kleine, mittelgroße Unternehmen, sondern sehen wir da eigentlich keine Beeinträchtigung.
Und wie läuft das? Läuft das über Mundpropaganda? Weil jetzt, also Process Mining sagt ja vielleicht nicht jedem was, aber wenn man hört, der Kollege Firma so und so hat da so und so viel gespart, läuft das dann über Mundpropaganda oder wie ist so kommen die Leute einfach so auf sie zu und sagen, hey,
Das ist natürlich ganz unterschiedlich, wie die Kunden auf uns zukommen. Wir haben eine sehr, sehr starke Kunden-Community. Einer unserer Kernwerte bei Celonis ist, we live for customer value. Und so haben wir das Unternehmen eigentlich aufgebaut. Wirklich eine starke Basis von Referenzkunden, die das Ganze mit nutzen. Viel kommt auch über unsere Partner, die dann einfach uns herantreten, die sagen, hier gibt es zum Beispiel, hat gestern zum Beispiel einen Termin mit einem Partner, wo auch eine große Unternehmensberatung einfach gesagt hat, hier gibt es einen Kunden. Wir führen jetzt da gerade dieses Transformationsprojekt durch, aber der braucht eigentlich was, wie er dauerhaft versteht, wie die Prozesse ablaufen und dann auch sichergestellt wird. Und darüber kommt es. Und natürlich sind wir da auf vielen Veranstaltungen präsent, machen viele Dinge, um einfach das mit voranzutreiben. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, das Potenzial wirklich jedem zugänglich zu machen, weil das ist ja eigentlich, was man erreichen will, dass eigentlich, wenn Sie eine tolle Technologie haben, dass jeder, dem das was bringt, das auch anwenden kann.
Ja, ja. Jetzt haben Sie mit Ihren beiden Co-Gründern dieses Process Mining sehr früh entdeckt und als erstes entdeckt und daraus einen Service gemacht. Und 2011 gegründet, hatte ich schon gesagt. Und Sie haben sind erst aus eigener Kraft gewachsen einige Jahre. Sehr stetig, aber halt aus eigener Kraft. Und 2016 haben Sie, glaube ich, erst die ersten Investoren reingenommen. Jetzt 2,5 Milliarden Bewertung ist eine Hausnummer mittlerweile. Aber wie ist der Markt? Wie ist die Wettbewerbssituation? Muss man groß sein, wenn man mithalten will? Wie schätzen Sie das ein?
Also wir sehen wirklich ein enormes Marktmomentum aktuell, weil einfach sich auch, es ist ein selbstverstärkender Effekt, glaube ich, wie Sie es vorher gesagt haben, in immer mehr Branchen, in immer mehr Bereichen Unternehmen das nutzen und dann entsteht natürlich auch ein Druck dran, wenn mein Wettbewerber das nutzt. Wenn Sie zum Beispiel sehen, nahezu jedes Pharmaunternehmen nutzt Celonis, nahezu jedes Telco-Unternehmen in Europa ist Celonis-Kunde. Das heißt, wir stehen da auf jeden Fall in der Dynamik, wir freuen uns da wirklich als Marktführer daran, dass das Ganze mit ansteigt und sie haben natürlich Größeneffekte. Gerade als wir sind eine komplette Cloud-Lösung. Je mehr Daten sie haben, desto besser sind dann ihre Algorithmen, die können das erkennen und desto mehr Wert können sie natürlich auch für ihre Kunden aufsetzen. Wir haben ganze Supply Chains, wo quasi der Hersteller beispielsweise und dann die vor- und nachgelagerten Unternehmen alle Celonis nutzen und das Ganze mit aufzusetzen. Und deshalb freuen wir uns da eigentlich darüber und das Hauptthema ist eigentlich noch mehr Unternehmen, denen eigentlich das Wert bringen kann, das zugänglich zu machen. Und da ist es natürlich auch gut, wenn es dann Wettbewerber gibt, die natürlich auch die Awareness gemeinsam mit uns vorantreiben.
Wie schätzen Sie denn den Markt ein? Es hat ja jetzt in den letzten Jahren so eine Art Konsolidierung gegeben. Also Unternehmen, mit denen Sie früher zusammengearbeitet haben, haben jetzt selber das Potenzial entdeckt von Process Mining, haben sich selber Unternehmen gekauft, wenn jetzt auch nicht so marktstark wie Sie. Aber teilen Sie diese Einschätzung von manchen Marktbeobachtern, dass es so ein Hyperautomatisierungstrend gibt, dass quasi am besten so One-Stop-Shop oder Five-Stop-Shop, dass die Unternehmen jetzt nicht mehr x Unternehmen haben, auf die sie zurückgreifen bei der Automatisierung, sondern nur noch wenige? Oder was spielt die größte Rolle? Ist es, dass man best in class ist, dass man sagt, ich nehme aber nur die Top-Spieler und dann nehme ich einen Celonis und dann kann der andere das auch haben, aber es interessiert mich nicht? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich glaube, also die Unternehmen erkennen, dass es da einen Wert gibt und eine Technologie, das damit zu nutzen. Die erkennen aber auch, was man tun muss, um das wirklich erfolgreich zu nutzen, wenn sie da wirklich einen hohen Wert und mit hohen Werten meine ich für ein größeres Unternehmen im zweistelligen Millionenbereich oder mehr Mehrwerte zu realisieren. Dazu brauchen sie dann eine Lösung, die das komplett abdeckt. Das ist vor allem eine cloud-basierte Lösung, die sie schnell entsprechend skalieren können und die auch wirklich diese relevante Branchen-Know-how mit abbildet und das Ganze mit aufzusetzen. Deshalb sehe ich das auf jeden Fall, dass die Unternehmen das auch brauchen. Und mit der Adaption steigt auch die Anforderung. Früher, als wir gestartet sind mit Process Mining, haben sie beispielsweise gibt es ganz einfache Lösungen, die ist wie ein Excel-Desktop-Tool. Damit können Sie aber nur eine Einmalauswertung machen. Das ist was anderes, als wenn Sie sagen, Sie werten jetzt live eine ganze Supply Chain aus, haben da vielleicht 500 oder 1000 Mitarbeiter dahinter, die auch das Ganze mit aufsetzen. Und deshalb entwickeln wir das auch ständig weiter in dem Bereich. Und ein Thema, das wir auch sehen, Sie haben natürlich dadurch, dass Sie da Ihre Daten anzapfen, Sie wollen eigentlich immer nur ein System haben, das da wirklich draufsetzt und wo Sie damit arbeiten. Das ist was Sie schwierig eigentlich 3 oder 4 Mal mit aufsetzen können, weil sie dann einfach die Infrastrukturkosten mehrfach mit aufsetzen. Und deshalb bieten wir bei Celonis einfach das vollständig an von der sogenannte, wir nennen das Discover Enhanced Monitor, also den gesamten Lebenszyklus der Prozessverbesserung mit unserer Lösung branchenspezifisch abzubilden.
Das heißt also, tendenziell würde auch die Tendenz dazu gehen, immer umfassender zu werden und best in class, aber halt auch so umfassend wie es geht, um alles abzudecken quasi, um auch alle Branchen bedienen zu können.
Ich glaube, es ist immer wichtig, also am Ende des Tages, worauf wir uns fokussieren, ist der Kundenwert. Und das muss man immer fragen, was braucht eigentlich der Kunde damit? Jetzt, was machen Alex, Martin und ich als Gründer und Management der Firma? Ganz viel Zeit mit den Kunden verbringen, eigentlich zu verstehen, was haben die für Herausforderungen? Wie entwickelt sich das weiter? Da zum Beispiel ganz oft, was uns herangetragen wurde, ich brauche was, wo ich das einfach schnell skalierbar aufsetzen kann. Deshalb haben wir die Cloud-Lösung entwickelt. Mhm. Wir nicht wollten, dass unsere Kunden da Aufwand verbringen, damit Server zu kaufen, das mit auszurollen. Genauso wie zum Beispiel, was Sie vorher angesprochen haben, nicht nur zu erkennen, sondern auch wirklich proaktiv Themen umzusetzen. Und das kann dann zum Beispiel unsere Operational Apps und Ähnliches. Und da muss man, glaube ich, ja ständig weiter vorantreiben. Wo wir heute sind, in 2, 3 Jahren werden wir doch nochmal viel, viel weiter sein. Deshalb ist da auch ein Großteil. Wir hatten ja 290 Millionen im November nochmal aufgenommen als Kapital. Das ist alles, was wir in die Innovation reinstecken, wo wir stark auch mit der Forschung zusammenarbeiten, was man beispielsweise im Bereich Machine Learning und Ähnliches mit nutzen kann, wo es wirklich spannende Sachen gibt, wie zum Beispiel, stellen Sie vor, Sie sind im Prozessablauf, Sie sind zum Beispiel bei Ihrem Telekommunikationsanbieter und bestellen den Breitbandanschluss. Mhm. Jetzt wird der verzögert bereitgestellt. Ist mir oder beziehungsweise jemand aus meiner Familie auch kürzlich so gegangen. Das ist natürlich nervig. Können sich dann eigentlich nicht mehr, können das Internet nutzen und Ähnliches. Und was da jetzt wir gemacht haben mit einem unserer Kunden ist, wir nutzen unsere Machine Learning Technologie, sodass wir schon im Bereitstellungsprozess erkennen, hey, das wird wahrscheinlich zu spät bereitgestellt. Und dann kann man dem Kunden proaktiv zum Beispiel einen UMTS-Stick senden. Mhm. Der kann dann damit arbeiten. Das ist natürlich eine unglaubliche Kundenexperience. Ja, stellen sich froh, also eigentlich was total negativ sein würde, ändern Sie was, wo Sie eigentlich denken, hey, das Unternehmen kümmert sich um mich, das sichert diese Kundenexperience ab und das schlägt sich natürlich dann auch in finanziellen Mehrwerten nieder, weil ein Kunde, der 2 Wochen keine Internetanbindung hat, da ist viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass der gleich wieder kündigt, dass der ganze Aufwand umsonst war und das ist das eigentlich, was die Potenziale sind, wenn man so Technologie darauf anwendet.
Wenn Sie jetzt sagen, es ist im Grunde genommen, der Kunde will gar nicht so viele Systeme quasi haben. Heißt das, letztlich werden im Markt 3 Player oder sowas über, also wie schätzen Sie es ein, wie viele Player werden da jetzt noch in diesem ganzen Markt dann auf lange Frist sein können? Also
das ist ganz schwierig zu sagen, also da die Spekulierung, aber uns geht es eigentlich wirklich darum zu sagen, wir wollen die beste Technologie für unsere Kunden mit anbieten und das auch zu einem sehr, sehr attraktiven Kostenbereich. Und da haben es natürlich einen Skaleneffekt, der zu einer Konsolidierung führt. Allein auch die Infrastrukturkosten, wenn Sie das, die große Mengen, dann können Sie natürlich viel, viel besser am Preis das mit anbieten und das mit abwickeln. Also deshalb denke ich, dass es schon gibt, aber eigentlich müssen wir uns alle darauf fokussieren, das zu tun, was dem Kunden am meisten Wert schafft.
Ja. Und das ist Ihr USP quasi dann im Grunde genommen. Sie sagen, Sie sind am Kunden, ganz, ganz nah am Kunden.
Ja, wir nennen das... Wir haben 4 Kernwerte, weil, also Sie müssen ja die Frage stellen, wenn Sie so ein Hypergrowth-Startup aufbauen, wie schaffen Sie es, dass das ja wirklich langfristig wachsen kann, auch wenn das jetzt von 1.000 auf dann mehrere 1.000 Mitarbeiter weiter wächst. Ja. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben wirklich unsere Werte festgelegt. Das sind 4 Dinge. Das erste und wichtigste ist der Kunde, Stakeholder mit We Live for Customer Value. Das ist das Allerwichtigste. Das zweite ist unser Team, wirklich the best team wins. Das dritte ist We own it, Ownership, wo wir wirklich jeder Mitarbeiter von uns ist auch Aktionär über die Stock Option Programme, wo wir wirklich da Verantwortung um das vorantreiben. Und das letzte ist wirklich für unsere Gesellschaft, wo wir sagen, Earth is our future als 4. Kernwert, weil natürlich unsere Technologie ja sehr stark helfen kann, nicht nur Kosten zu sparen, sondern beispielsweise auch Ausschuss, Emissionen, wenn sie Prozesse effizienter ablaufen können und damit es zu steuern. Und das funktioniert wirklich gut und deshalb der Kunde als unser Kernwert.
Sie haben jetzt gerade erzählt, Sie sind ein Hypergrowth-Unternehmen, die Kunden laufen Ihnen den Schaden zu. Wie ist das mit der Finanzierung? Kann das noch über Investmentrunden laufen oder ist Börse ein Thema?
Ich glaube, also die erste Frage, die man sich stellen muss, wo will man eigentlich hin? Und ich glaube, die wird mir die schöne Möglichkeit, das ist auch eine Verantwortung, weil man kriegt noch sehr selten diese Chance, was ganz Großes aufzubauen. Einfach ein Technologieunternehmen, das verändert, wie alle Unternehmen arbeiten. Und das wollen wir vorantreiben, das macht uns Spaß. Und alle Finanzierungsrunden haben wir eigentlich gemacht, um das zu stärken, das mit voranzutreiben. Wir sind sehr gut finanziert, deshalb sind wir dann in einem Zwang, Dinge zu tun. Ein Börsengang kann eine Möglichkeit sein, aber das würden wir nur tun, wenn es auch wirklich unserer Strategie eine Möglichkeit gibt. Das ist jetzt nichts, was wir kurzfristig entsprechend vorantreiben würden. Das lenkt uns auch wieder ab von unserer Arbeit für die Kunden oder mit unseren Partnern. Da fokussieren wir uns lieber darauf.
Und ab wann lohnt es sich quasi dieses Röntgengerät, was Sie anbieten, anzulegen? Macht es Sinn, schon wenn ich ganz klein bin, da schon quasi am Puls zu sein, also und unter diesem Gerät, dass ich quasi dann schon so wachse, optimiert? Oder wie sind die kleinsten Unternehmen, wie groß sind die kleinsten Unternehmen, die Sie haben? Von welcher Größe bis zu welcher Größe sind Sie am Start?
Ja, das ist eigentlich wirklich das Schöne. Also, Sie können das eigentlich für Unternehmen jeder Größe mit anwenden. Es gibt irgendwie die Frage, kann ich das nur, wenn ich ein Fortune 500-Unternehmen bin? Klar, nein. Das kann eigentlich ein Unternehmen auch mit 100, 150 Mitarbeitern oder mehr schon nutzen. Wir bieten sogar eine Lösung an, die nennt sich Celonis Snap, wo jeder eine erste Nutzung von Celonis kostenfrei mit anwenden können, weil wir einfach den Zugang auch demokratisieren wollen. Da sind Zehntausende von Unternehmen drauf, die das mit anwenden. Und dann gibt es einen verliebten, flexiblen Einstieg, der wo ein Unternehmen mit 100, 200 Mitarbeitern, die zum Beispiel einen großen Logistikprozess haben, bis so hoch den größten Unternehmen der Welt mit Hunderttausenden von Mitarbeitern, die es mit anwenden können. Und das geht auch über die Cloud-Lösung, weil sie da sehr flexibel das aufsetzen können. Das heißt, die haben eigentlich keine, wir können es für jeden Kunden in der jeweiligen Größe machen. Wir können es dann auch von der Leistung und kommerziell attraktiv anbieten.
Okay. Dann würde ich jetzt mal zu den Fragen übergehen, die die Leser oder Zuschauer uns eingesandt haben. Gerne immer noch weiter. Meine Kollegin sammelt das ganz kurz. Und eine Frage ist, die möchten gerne wissen, welche Anwendungsfelder Sie im Krankenhaus, also im Gesundheitssektor sehen, beispielsweise in den Krankenhäusern.
Ja, ganz spannender Bereich, was man da im Bereich Krankenhäuser machen kann. Haben da auch spannende Kunden, die damit arbeiten. Also beispielsweise im Bereich der Notaufnahme wirklich, das ist ja ein ganz kritischer Prozess, wenn da jemand mit reinkommt und dann sicherzustellen. Da gibt es das, zum Beispiel ein Krankenhaus in Leipzig, das da mit uns zusammenarbeitet. Also wirklich die eigentlichen Krankenhauskernprozesse. Und was aber auch ganz, glaube ich, wichtig ist, das Ganze, die Logistik und die dahinterliegenden Supportprozesse. Also, was uns zum Beispiel stolz gemacht hat, ist eine der größten amerikanischen Krankenversicherungen. In den USA ist es so, die Krankenversicherung betreiben nicht nur die Versicherung, sondern eigentlich das gesamte Netzwerk. Also von betreiben die Krankenhäuser, die Arztpraxen und ähnliches. Und für die war Celonis ein Kernwerkzeug, um die Supply Chain sicherzustellen, damit zum Beispiel die Beatmungsgeräte, die ganze Dinge, die man dafür benötigt, Testmasken und ähnliches, da entsprechend vor Ort sind, die Supply Chain sicherzustellen. Das war wirklich toll zu sehen und deshalb also Krankenhaus und im weiteren Gesundheitswesen ist eine spannende Anwendung. Variiert immer, wie stark das auch schon digitalisiert ist. In Deutschland sind wir da oft noch nicht so weit. Manche Krankenhäuser sind sehr innovativ, aber hoher Wert und sehr spannende Anwendungsfälle, die oft da quasi natürlich großen Mehrwert für die Gesellschaft bringen.
Das kann ich mir vorstellen, dass es da sehr viel zu tun gibt. Allerdings frage ich mich, ist das nicht, gibt es auch nicht einfach Branchen, wo es ein bisschen schwieriger ist? Also zum Beispiel bei Krankenhäusern habe ich jetzt, glaube ich, eine Bekannte, die arbeitet auch in der Beratung, die auf Krankenhäuser spezialisiert ist und die sagt, da arbeiten nur Ärzte, weil wenn da irgendwie so ein Number Cruncher kommt, dann sagen die, okay, hier, du hast ja den Fall, ich weiß aber, wie es läuft. Sind das auch Erfahrungen? Also wie ist das für Sie manchmal, wenn Sie da sagen, hier, aber wir haben die Zahlen sagen so und so, die Daten reden eine ganz klare Sprache. Gibt es manchmal Branchen, wo Sie das Gefühl haben, boah, bei denen ist aber ein dickes Brett, was ich bohren muss, da komme ich mit meinem Reasoning gar nicht weiter. Gibt es das? Oder?
Klar gibt es da Unterschiede, und das ist nicht nur jetzt nach Branche, auch nach Kultur in verschiedenen Ländern, wie das Ganze umgesetzt wird oder wie Unternehmen aufgesetzt sind. Ich glaube, die Aufgabe für uns als Hersteller ist dann eigentlich, das möglichst einfach und klar zu kommunizieren, dass das nicht nur wie ein Statistikwerkzeug wahrgenommen wird, sondern im besten Fall, dass es wie Sie auf Ihrem iPhone einfach verstehen, wie die gewisse Dinge ablaufen. Zum Beispiel die Wettervorhersage. Das ist ja eigentlich ein sehr komplexer statistischer Prozess. Aber ich schaue quasi am Samstagmorgen auf mein Handy und dann sagt es 25 Grad oder Sonnenschein. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, das mit zu konsumieren und verändert natürlich dann eigentlich, kann sein, dass ich dann meinen ganzen Tag umplane, was ich damit mache. Und so müssen wir das eigentlich auch zur Verfügung stellen und daran arbeiten. Und da helfen uns natürlich auch unsere Partner, die oft da wirklich diese Brücke sind, um dann diesen Gap zu füllen zwischen wie arbeiten Unternehmen oder wie ist die Kultur und was ist unsere Technologie.
Wahrscheinlich auch Snap, wie Sie sagen, dass man mal so testen kann und dann sieht, hey, das bringt wirklich was und das ist jetzt nicht Hokuspokus, sondern da ist ein Resultat, da sehe ich was, ne? Ja.
Ja, das ist eigentlich das Beeindruckendste, wenn Sie mal sehen, einfach auf den eigenen Daten, was viele Kunden einfach machen, mal zu sehen, wie läuft es eigentlich mit ab. Das ist das ja, most eye-opening, würde man jetzt auf Englisch sagen, das Anschaulichste, um das zu verstehen.
Ja. Ja, jetzt habe ich eine Frage, die ist wahrscheinlich sehr komplex. Ich weiß nicht, ob man die so direkt beantworten kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich interessant, sie zu stellen. Die Frage, wie viele Arbeitsplätze Sie denken, dass durch solche Automatisierungstechnologien eingespart werden? Jetzt wahrscheinlich nicht durch Celonis selber, da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, wie viele Kunden, aber wie schätzen Sie dieses Potenzial ein, des Arbeitsplatzwegfalls, vor dem ja sehr viele Angst haben aufgrund dieser Automatisierung?
Ist natürlich eine komplexe Frage, kommt da dann wirklich auf den jeweiligen Prozess oder Anwendungsbereich an. Also ganz häufig hilft es ja einfach, die Arbeitsabläufe attraktiver und anders überhaupt aufzusetzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Beispiel von Lufthansa aufgreife, da fallen eigentlich in dem Bereich gar keine Arbeitsplätze weg, sondern sich das damit aufsetzt. Wenn ihr jetzt einen hochmanuellen Prozess, der eigentlich wo es eigentlich nur repetitive Nacharbeitung ist, also zum Beispiel manuell immer Rechnungen eingeben. Da gibt es natürlich entsprechende Potenziale. Deshalb ist es ganz schwer, das abstrakt zu schätzen. Es kommt immer darauf an, wie ich auch gerade der Reifegrad und wie viel der manuelle Tätigkeiten das man gemacht hat. Die meisten unserer Kunden haben wirklich, ja, die sind ja auch in einem hochspezialisierten Bereich. Das sind typischerweise sehr hochqualifizierte Mitarbeiter. Für die ist das vor allem eine Chance, dann auch eine bessere Qualität zu geben, das effizienter dann mit abzuwickeln. Das heißt, ist wirklich schwer einzuschätzen.
Einer unserer Zuschauer würde gerne wissen, ist glaube ich offensichtlich interessiert, ein potenzieller Kunde, der will wissen, wie lang diese Implementierung dauert. Also wie viel da automatisch läuft und wie viel hands-on letztlich dann nötig ist, um das wirklich ans Laufen zu kriegen.
Das geht recht schnell. Also Sie können so ein System im Monat theoretisch live kriegen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich als Kunde, man muss sich ja immer fragen, was ist da zu tun? Und eigentlich kommt darauf an, läuft das Kundensystem jetzt on-premise, das heißt in der Kundeninfrastruktur, beispielsweise ein SAP-ERP-System oder eben eine Cloud-Software, wie zum Beispiel ein Salesforce-CRM-System, wo Sie direkt nicht mal konnektieren können. Das heißt, wir müssen es einfach technisch mit aufsetzen, müssen die Zugänge freigeschalten werden, dann kann das direkt damit umgesetzt werden. Und dann müssen wir natürlich einmal Ihre Mitarbeiter schulen, das aufsetzen. Das heißt, mit einem relativ überschaubaren Aufwand würde ich sagen, vielleicht 2 Monate mit umzusetzen und da direkt mit zu starten. Das ist das Schöne und deshalb haben wir da auch sehr stark investiert, wirklich eine Technologie zu haben, die leicht skalierbar ist, damit aufzusetzen. Deshalb auch die meisten unserer Partner arbeiten nicht mit uns zusammen, weil das riesige Implementierungsprojekte sind, wie sie es im ERP-Bereich haben oder in anderen Industrien, sondern vor allem, weil man den Kunden einen Mehrwert bieten kann und weil es dann gegebenenfalls andere Beratungsprojekte gibt. Oder man startet direkt selber mit Snap, wenn man technisch.
Okay, jetzt gibt es noch eine Frage, ob die Integration anderer Anwendungen über APIs und Web Components möglich ist. Das ist eine Fachfrage, offensichtlich ist sie auch Fachpublikum, zahlreich
Ja,
anwesend. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr blamiert.
na, unbedingt ist natürlich wichtig. Sie müssen ja eigentlich alle Systembereiche mit abbilden und da könnt ihr relativ viel machen über REST-APIs und die verschiedensten Möglichkeiten. Also wir haben da hunderte Arten von Integrationen, die man da wirklich mit aufsetzen kann, weil sie ja, also gerade im komplexeren Umfeld, zum Beispiel Banking oder ähnliches, da haben sie oft Prozesse, die laufen auf 30 verschiedenen Quellsystemen. Und da muss man sich dann von der alten DB2-Datenbank bis zu einem modernen REST-API alles mit integrieren. Und wir haben dann eine Plattform, das nennt sich die Event Collection, die wirklich das zusammenführt, wo man sehr lange wirklich investiert, um das aufzubauen, die diese ganzen Prozessdaten konsolidiert und verarbeitbar macht, damit der Kunde sich nicht damit rumschlagen muss.
Und da gibt es noch eine Frage, ist eine Prozessmanagement-Software als Basis nötig? Und welcher Prozessreifegrad im Unternehmen ist Voraussetzung?
Zweimal sehr, sehr gute Nachrichten. Es ist keine Prozessmanagement-Software notwendig. Und der Reifegrad, das kann jeder beliebige Reifegrad sein. Wir zeigen ja eigentlich wirklich die Realität an. Je niedriger der Reifegrad, desto höher das Potenzial.
Dann gibt es noch eine ganz praktische Frage, wie ist das mit Ihrer Preisgestaltung? Wie machen Sie das? Kleine Unternehmen, große Unternehmen, wie gestalten Sie das?
Das machen wir auch ganz fair, damit man das eigentlich wirklich abbildet. Wir haben als Cloud-Unternehmen entsprechende Kosten, die dadurch entstehen, wie die Plattform genutzt wird. Und da steigt einerseits natürlich, wie viele Anzahl von Nutzer und dann auch, wie viel unserer Computation oder Datenkapazität. Und damit kann man das flexibel dann natürlich angehen. Ist natürlich was anderes, wenn ich als Fortune 500-Unternehmen da Millionen von Vorgängen reinlade, als wenn ich als kleiner Mittelständler. Und da gibt es dann entsprechende Modelle, wo man skalieren kann und das mit umsetzt. Immer mit dem Ziel natürlich, dass es adäquat ist zu dem Wert, den der Kunde daraus auch zieht.
Eine weitere Frage ist ein bisschen grundsätzlicher. Es fragt jemand bei Ihrem Wachstum, bei diesem Hypergrowth, was Sie ja hinlegen. Sie haben es ja schon angesprochen mit diesen Core-Werten, die Sie haben, diese vier Werte. Das ist jetzt sehr gut, aber sehr abstrakt. Wie machen Sie das faktisch? Wie gucken Sie, dass diese hunderte Leute, die Sie da quasi aufnehmen, dass das eine Unternehmenskultur ist, die passt, dass da nichts überbordet, dass das stimmt, dass das auch, was sie quasi weiter auch wachstumsfähig bleiben und das alles funktioniert.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig und da verbringen wir ganz viel Zeit, eigentlich durch die ganze Organisation, uns damit umzusetzen. Deshalb auch diese, es sind verschiedene Dinge. Ich glaube, das Wichtigste am Anfang ist, wenn man natürlich neue Mitarbeiter ins Unternehmen bringt, zu schauen, dass der wirklich zur Kultur und zu den Werten passen, weil sie können den Menschen nur sehr begrenzt verändern. Das heißt, da haben wir sehr, sehr ja, durchdachten und umfassenden Rekrutierungsprozess. Wir kriegen über 20.000 Bewerbungen pro Jahr und gehen da wirklich im Detail rein. Ich habe jahrelang, das geht jetzt natürlich leider nicht mehr, beispielsweise jeden Donnerstag von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends jede Stunde ein Interview gemacht, weil wir bis ca. 450 Mitarbeiter immer die Vorgabe hatten, dass wirklich auch nochmal ein Founder mit den Mitarbeitern spricht. Nicht aus fachlicher Sicht, sondern wirklich einfach Kultur, das schaut, um diese Basis mit aufzusetzen. Das mussten wir natürlich jetzt ein bisschen anpassen, sonst.
War das dann vor der Einstellung oder nach der Einstellung?
Also vor der Einstellung. Vor der Einstellung.
Also die sind quasi auf Herz und Nieren geprüft worden, ob sie sagen, der passt zu uns oder.
Genau.
Lass uns nochmal gucken. Okay.
Kann nicht jeder ein Zellonaut werden. Also es muss natürlich auch entsprechend dazu passen. Genau. Und also das eine ist wirklich die Einstellung oder also nicht die Anwerbung, die neuen Mitarbeiter. Ja. Das andere ist, glaube ich, klar, diese Werte und Kultur auch vorzuleben, aufzusetzen. Deshalb haben wir auch sehr viel Energie in diese, wirklich das Kodifizieren unserer Werte gesteckt. Das war ein Projekt über ein Jahr, haben wir mit über 100 Zellonauten und externen Partnern von uns gesprochen, um das da abzubilden. Und das dritte ist wirklich das Onboarding. Wie, und das ist was man jetzt auch momentan Sorgen macht, mal ganz ehrlich auch sein. Wir haben jedes Quartal kommen natürlich viele hunderte neue Mitarbeiter mit rein und wie kriegen wir die alle auch ongeboardet? Und da gibt es, was wir entwickelt haben, ist die sogenannte Onboarding Week. Das heißt, jeder, der in dem Quartal anfängt, kommt für eine Woche nach München und arbeitet an einem virtuellen Kundenprojekt, um wirklich zu verstehen, auch egal in welchem Bereich, auch wenn Sie ein Buchhaltungsmitarbeiter sind oder ein C++-Programmierer, sind im interdisziplinären Team, um das ganze Unternehmen kennenzulernen und auch die Interaktion mit dem Kunden. Das funktioniert super, ist ein Riesenaufwand, ein Rieseninvestment, gibt es ja viele Events. Das können wir jetzt momentan leider nicht mehr face-to-face machen. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wir haben das jetzt komplett virtuell aufgesetzt, funktioniert auch ganz gut, ist aber wahrscheinlich eher so ein 70% Ersatz. Da sind wir momentan auch viel jetzt im Bereich intern zu überlegen, haben jetzt auch viel mit virtuellen, da gibt es so Escape Games und ähnliches, wo man zusammenarbeitet und das macht. Und das ist eine tolle Möglichkeit, weil damit eigentlich jeder neue Zellonaut das komplette Kontext nach Hause bekommt und versteht, wie der Kunde arbeitet. Und damit können die dann eigenständig wieder raus und das Unternehmen quasi in ihren Bereichen ausbauen und vorantreiben. Aber das ist eine ständige Arbeit. Das eine neben der Strategie und die Arbeit mit den Kunden eigentlich die Kernaufgabe von uns als Management auch.
Okay, und das ist quasi so zum Anfang. Haben Sie noch sowas wie Start-up-Kultur mit irgendwie Kicker platten sich jetzt nicht so, aber wie. Sind Sie eher so startupig oder schon so quasi ein etabliertes Unternehmen? Wie ist das so kulturell? Wie sind die Zellonauten unter sich?
Ich hoffe, wir haben the best of both worlds. Also auf jeden Fall eine Startup-Kultur, wo wir zum Beispiel in all unseren Standorten jeden Freitag, zum Beispiel unser Freitagabendbier, es geht natürlich jetzt momentan auch nicht mit Covid, aber irgendwann wird es auch wieder gehen, das mit abzubilden. Auch viel Austausch von viele Events, die wir damit machen, einfach um das mit aufzubauen. Viele Kollegen sind ja beispielsweise neu an Standorten, die sind da hingezogen, wirklich eine Community aufzubauen. Gleichzeitig sind wir natürlich aber sehr, sehr ambitioniert. Wir wollen wirklich das Beste in vielen Bereichen verschieben wir das eigentlich, was möglich ist. Sei es in der Entwicklung, sei es in der Arbeit mit unseren Kunden. Das heißt, wir sind ja sehr, sehr ambitioniert und ich hoffe, dass wir die nächsten 10 Jahre das nochmal aufrechterhalten können. Und diese beiden Dinge, und das ist uns auch sehr wichtig, dass wir das fördern.
Okay. Haben Sie denn, Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben immer sehr viel Bewerbung. Haben Sie Probleme, Personal zu finden, was quasi gefähig ist? Haben Sie ein Führungskräfteproblem?
Wir haben keine Probleme, Mitarbeiter zu finden, aber man muss sich natürlich sehr, sehr, gerade wenn man natürlich auf dem höchsten möglichen Level das Team ausbauen will, muss man sich sehr stark damit beschäftigen, dahinter klemmen, weil wir ja natürlich die Besten finden wollen, um dann die dann auszuwählen, das zu machen. Es gibt da eine große Nachfrage, aber wir sind da auch selbst sehr aktiv, arbeiten extrem viel mit den Hochschulen zusammen, wo wir viele Kooperationen haben mit den führenden Hochschulen eigentlich weltweit in den jeweiligen Bereichen. Und auch mit unserem Talent Acquisition Team über 30 Kollegen, die sich darum kümmern, einerseits die Bewerbungen natürlich sicherzustellen, dass sie die richtigen Bewerber bewerben und die dann auch durch den Prozess zu bringen, für den Bewerber eine tolle Experience zu erzeugen, aber auch sicherzustellen, dass das dann passt quasi und dann ein guter Start dann möglich ist.
Eine andere Frage ist, das ist, glaube ich, auch ein sehr großes Fass, was wir da aufmachen, aber was trotzdem sehr, sehr spannend ist. Sie haben ja in Deutschland gegründet. Und es ist ja auch nicht immer einfach. Sie haben auch aus der Uni raus gegründet. Oder ich weiß es nicht, vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie das genau war. Und die sagen, was macht das Gründen in Deutschland schwierig? Was könnte da in Ihrer Ansicht nach verbessert werden? Wo gibt es da Verbesserungsbedarf?
Ja, also ganz kurz, wie sind wir damals gestartet? Also wir sind eigentlich auf das Thema gestoßen zum Ende unseres Studiums hin, haben aber dann noch studiert, waren wir in dieser studentischen Unternehmensberatung Academy Consult aktiv und waren zum, hat eigentlich ganz gut gepasst, weil wir gerade schon am Ende unseres Studiums waren, gerade noch Masterarbeit, Bachelorarbeit fertig geschrieben und parallel dann das Ganze mit gestartet und dann ging es bei mir in der Wohnung damals los. Das heißt, ganz klassisch da begonnen, natürlich auch mit dem Vorteil, wir hatten einerseits natürlich das Fachwissen aus der Uni und man hat natürlich auch noch relativ wenig Risikobelastung. Man muss nur für sich selbst sorgen, kann dann einfach starten und damit loslegen. Ich bin auch, und das ist, da bin ich vielleicht ein bisschen, es gibt ja viele, die sagen, ja man, in Deutschland ist es nicht so leicht, was du, ich würde sagen, es ist gar nicht so schlecht hier. Wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Es gibt Dinge, die kann man verbessern. Zum einen, was ist wirklich, also was ist ein Asset, das wir haben? Wir haben eine unglaublich gute Ausbildung und sehr viel gut ausgebildete Mitarbeiter von den Hochschulen, sei es im Engineering-Bereich, aber in anderen Bereichen. In München gibt es über 100.000 Studenten. Das ist ein riesiger Talentpool, aus dem wir ziehen können. Und es gibt auch gerade in der Frühphase sehr gute Förderung. Wir haben zum Beispiel dieses Exist-Gründerstipendium bekommen. Das war eine tolle Möglichkeit. Da haben wir ein Jahr lang jeder von uns 2.000 Euro bekommen. Damit war schon klar, also im Monat dann, damit konnten wir dann eigentlich überleben. Das war dann schon quasi wie so eine kleine Business Angel Finanzierung, mit der wir gestartet sind und das ist eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Können Sie natürlich keine großen Sprünge machen, aber es reicht für die Wohnung und das Essen. Und außerdem haben wir eine sehr gute Industriebasis. Ich glaube, was noch das Thema fehlt, ist die Innovation auf der Anwenderseite. Es dauert sehr lange, Unternehmen zu überzeugen. Die Bürokratie ist sehr komplex und in den späteren Phasen ist eine Lücke drin, das mit aufzusetzen. Und ich glaube, es sind ja viele quasi Anwenderunternehmen im Bereich. Ich glaube, der größte, wenn man eigentlich das unterstützen kann, ist, dass man eigentlich auf Innovation setzt, dass man wirklich auch schnell und zügig, wenn man mit Startups zusammenarbeitet, das evaluiert. Und das kann ein ganz faires Feedback kann sein, das passt gar nicht für mich, das hat keinen Wert. Das Schlimmste ist eigentlich, ein Startup lange mit dem zu interagieren und dann beispielsweise nicht zusammenzuarbeiten, haben sie viel Energie verbraucht, das ist ein viel ehrliches Feedback, zu sagen, das passt nicht, das schafft keinen Wert und das Ganze mit umzusetzen. Ich glaube, da kann man sehr viel machen und natürlich dann in der Verwaltungsseite, wenn man das einfacher machen würde, wenn da weniger Zwänge da sind, das entlastet natürlich einfach die Unternehmen und die Startups.
Okay. Jetzt gibt es noch eine ganz praktische Frage, die jemand stellt. Wie eng ist Ihre Kooperation mit kleinen ERP-Anbietern? Weil viele, viele kleine und Mittelständler nutzen andere Systeme, nicht SAP oder Oracle, sondern Patches von verschiedenen. Wie geht das da bei Ihnen?
Also da ist es wichtig zu sagen, unsere Technologie ist komplett quellsystemagnostisch. Das heißt, Sie können es mit jedem Quellsystem nutzen. Und es gibt hunderte von verschiedenen Systemen, die angebunden sind. Wir sind grundsätzlich eigentlich offen und arbeiten mit vielen Quellsystemherstellern zusammen, um es mit abzubilden. Das kommt immer auf den Systemanbieter an, ob wir oder ein Partner schon direkt mal einen Connector haben, um das mit aufzusetzen. Gerade bei kleineren ERPs ist es oft relativ überschaubare Datenstrukturen, aber das wäre jetzt unseriös, das einzuschätzen. Da gibt es ja ganz viele, ProAlpha ist zum Beispiel in Deutschland verbreiteter Anbieter, das haben viele Kunden auch mit Einsatz, aber da gibt es ja hunderte, das wird schwer zu sagen, was genau für ein System das ist. Aber da kann man sich ja gerne an uns wenden und dann kann man relativ schnell sagen, hey, da gibt es schon Kunden, die das haben. Oder man kann das zum Beispiel mit einem Standard-Connector anbinden.
Okay. Jetzt gibt es noch die Frage, Celonis bildet operative Prozesse ab und optimiert. Können auch strategische Prozesse aus den Fachbereichen wie Einkauf oder Vertrieb bearbeitet werden? Ist das auch möglich?
Ich glaube, unsere Technologie kann immer dann Mehrwert schaffen, wenn Sie einen Prozess haben, der mit einer gewissen Häufigkeit durchlaufen wird. Also da wo es dann auch beispielsweise im Einkauf, ich mache mal ein Beispiel, im Einkauf haben Sie vielleicht einmal im Jahr die strategische Planung. Arbeiten Sie mit drei Lieferanten oder mit einem Lieferanten zusammen? Das ist ein Prozess, der ist eher nicht so gut für Celonis geeignet, weil der nicht sehr häufig ist. Wenn Sie das für 1.000 Lieferanten machen, dann ja. Aber jetzt der eigentliche Beschaffungsvorgang, also sowohl die Verhandlung der Rahmenverträge, aber dann vor allem auch die Beschaffung darüber, die Nutzung, die Belieferung, das ist was, wo Celonis wirklich Mehrwert schaffen kann, weil die sie dann hohes Volumen darüber abbilden, um es mit einzusetzen. Und typischerweise zeichnen sich solche Prozesse daraus aus, dass man ein IT-System hat, das das unterstützt, weil einfach sonst das gar nicht mehr handelbar wäre oder sehr ineffizient abläuft.
Wir haben jetzt noch eine Frage von einem anderen, offensichtlich Start-up oder von einem kleinen Unternehmen, die sagen, große Corporates täten sich schwer, mit kleinen Start-ups zusammenzuarbeiten. Und Sie haben es ja trotzdem geschafft, da irgendwie reinzukommen. Gibt es Tipps? Wie machen Sie das? Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das ist natürlich, das ist schwierig. Da gibt es nicht die Patentlösung, aber ein paar Sachen kann ich schon machen. Ich glaube, man muss sich ja immer in die Lage versetzen des Geschäftspartners. Für den ist das natürlich ein großes Risiko. Der hat gegebenenfalls hat eine Reputation, der hat natürlich eine Auswahl am Markt. Und als Startup muss man, glaube ich, dann einfach überzeugen mit Leistung. Wir haben unsere eine Vielzahl, und das machen wir heute noch so, aber viele Kunden gerade am Anfang immer mit dem entsprechenden Proof-of-Concept-Projekt wirklich reingehen, den Wert aufzeigen und das Risiko wirklich für die andere Seite dann benutzen und aufzusetzen. Und dann muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen darauf anpassen. Große Unternehmen haben natürlich entsprechende Compliance-Anforderungen, sei es jetzt mit den Vertragsbedingungen und Ähnliches. Und ich habe viele Gründer, die ja bei mir anfragen, wo ich als Business Angel aktiv bin. Ich sehe schon, also wenn man wirklich einen Wert schaffen kann, und das ist, glaube ich, eine Stärke des Standort Deutschlands, es gibt viele mittelständische Unternehmen, viele Inhaber geführt, wenn man eine gute Lösung hat, die wirklich was bewirken kann und wenn man das in der Praxis zeigen kann, dann finden Sie ja jemanden, der das kauft, der das zum Einsatz bringt. Und man kann darauf auch ein Unternehmen mit aufbauen und es mit vorantreiben. Ich glaube, da muss man einfach hartnäckig sein und beim ersten Mal ist es 100-mal so schwierig wie beim 20. Mal und da hilft nichts, als sie einfach dann auch durchbeißen.
Jetzt ist noch eine Frage dazu, nach der Analyse im Grunde. Sie sagen, einer fragt, wie die Daten am besten ausgewertet werden. Sie haben ja gesagt, zum Teil analysieren Sie quasi auch schon oder optimieren schon. Aber wenn jetzt im Unternehmen ausgewertet wird, wenn Sie sich nochmal angucken hier, das sind die Daten, das sind die Prozesse. Da ist die Frage danach, wo die quasi, wie das am besten ausgewertet wird. Ob Sie da organisatorisch irgendwie Tipps geben, wie läuft es am besten, was ist vielleicht nicht so die ganz top optimale Lösung?
Also ist die Frage, ob wir da Tipps geben oder wie man das am besten aufsetzen könnte.
Die Frage ist, glaube ich, wie man es am besten aufsetzt. So habe ich es verstanden.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Themenbereich. Da gibt es leider nicht die eine pauschale Antwort. Also was ich da empfehle ist, immer kriegt die Frage sehr häufig, auch gerade von dem Management unserer Kunden, da gibt es ein Buch von Lars Reinkemeyer, das nennt sich Process Mining in Action. Da gibt es 12 Fallstudien über sehr, sehr erfolgreiche Process Mining Setups, wie das mit genutzt werden kann. Grundsätzlich gibt es da eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Sie machen entweder eine zentrale Abteilung, ein Center of Excellence, das sie entweder separat schaffen oder das zum Beispiel in der Prozessmanagementabteilung, im Inhaltsconsulting oder bei der IT ist, die sich darum kümmern und dann stellen die das den Bereich zur Verfügung, die treiben auch Projekte, rollen das aus oder sie machen es wirklich in dem jeweiligen Fachbereich, bilden das und das muss man sich immer anschauen. Wir haben da ein ganzes Team, Solution Engineers, die da gerne helfen, das mit aufzusetzen und dann kommen sie auf das Unternehmen an. Wie ist die Kultur? Gibt es schon sowas wie Six Sigma oder Ähnliches? Gibt es vielleicht eine Inhouse-Beratung und das dann mit aufzusetzen? Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Also sie müssen es einerseits technisch sauber aufsetzen und dann diese organisatorische. Und wenn man das beides hinkriegt, dann funktioniert das super. Dann haben sie eine unglaublichen Wert, den man da erheben kann und das läuft dann auch dauerhaft, weil das einmal da ist. Es embeddet sich einfach in die Kultur des Unternehmens.
Okay. Das ist sicherlich ein interessanter Hinweis für viele. Jetzt fragt noch jemand, welche Pläne Sie in Weiterentwicklung in Richtung RPA und IPA haben, also diese Robotic Process Automation, diese Bot-Geschichten.
Genau, da ist einfach wichtig zu verstehen, unser Fokus wirklich bei Celonis, den Anwendern einen Fokus haben, wie sie ihre Prozessdaten verstehen, wie die nutzen können. Wir sind jetzt aber nicht, RPA ist zum Beispiel ein leistungsfähiges Werkzeug, um so wiederkehrende Aufgaben zu, vorher angesprochen, beispielsweise so manuell Rechnungen zu erfassen oder Ähnliches. Das kann eine wirksame Lösung sein, aber da gibt es ja entsprechende Anbieter, die das anbieten, das mitzumachen. Mit denen arbeiten wir zusammen. Es kann eine Art der Lösung sein, es kann aber sein, dass man ein neues System einführt. Das heißt, das ist jetzt nichts, was wir mit unserer Lösung entsprechend mit abdecken. Kann sein, dass ein Anwender dann das in dem Bereich einsetzt, um mit drauf zu gehen.
Okay, in Ordnung. Prima. Dann würde mich jetzt noch interessieren, wie Sie, so einen letzten Ausblick, wie denken Sie, wo wird Celonis in den nächsten Jahren stehen? Sie werden wahrscheinlich wachsen. Denken Sie, Ihr Portfolio wird noch wachsen? Wie können Sie sich vorstellen, wie die Situation aussehen wird? Das ist immer ein Blick in die Glaskugel, aber nichtsdestotrotz würde ich Sie einfach noch mal so zum Abschluss darum bitten.
Ja, gern. Also es ist immer natürlich nur ein Wunsch quasi. Und es geht nur, also ich würde mir wünschen eigentlich, dass wir wirklich weiter diese Potenziale bei unseren Kunden heben können, dass es viele, dass unsere bestehenden Kunden einfach weiter mit Celonis arbeiten und das in neue Bereiche ausrollen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und dann, dass wir zusätzlich viele neue Kunden gewinnen in unseren bestehenden Märkten. Das ist natürlich in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch in den USA, aber auch jetzt in den neuen Regionen, wo immer mehr mit ausbauen, in Großbritannien, in Frankreich, und basierend darauf einfach ein erfolgreiches Technologieunternehmen ausbauen, das davon lebt, dass die Kunden Mehrwert erzielen. Und das kann, da kann man die, wie soll man sagen, größere oder kleinere Pläne entsprechend mit haben. Ich glaube, wir sind immer sehr ambitioniert und ich denke, das kann sicherlich auf ein paar tausend Mitarbeiter anwachsen, eine große Menge von Kunden, einfach weil der potenzielle Markt derjenigen, die Wert aus der Lösung ziehen, so groß sind. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam erreichen können.
Denken Sie, dass dieser potenzielle Markt quasi auch durch geografisches Wachstum noch quasi weiter verfolgt werden kann?
Ja, auf jeden Fall.
Das quasi. Wie wichtig ist es, dass da jemand vor Ort ist? Weil Sie haben ja eine Cloud-Lösung. Das ist ja jetzt im Grunde genommen nicht so wahnsinnig an Leute vor Ort gebunden. Da müssen ja jetzt nicht wahnsinnige Heerscharen sitzen. Also welche Rolle spielt das so?
Es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also technisch gesehen können Sie natürlich alles über die Cloud auf der ganzen Welt. Und wir haben Kunden in einer Vielzahl von Ländern. Aber gerade die jetzt das strategisch einsetzen. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel, Donnerstagmorgens ist immer mein Japan-Tag mit den Kollegen in Japan. Da sind wir jetzt auch seit einem Jahr circa aktiv. Die Kunden wollen natürlich jemand vor Ort als Ansprechpartner, der ihnen dann hilft, das Ganze zum Laufen bringt und deshalb auch geografisch das machen. Wir haben da relativ viel mit ausgebaut. Also Japan zum Beispiel jetzt vor einem Jahr mit stark verstärkt, beispielsweise in Madrid nochmal für die ganze Iberia-Region, die USA natürlich, wo es eine sehr große Nachfrage gibt. Das heißt, man muss da vor Ort sein und das ist auch wichtig für die Kunden, dass wir ständig die Betreuung vor Ort mit unseren Pro Mining Consultants, mit den Solution Engineers, das ausbauen. Und das machen nicht nur wir, das machen auch sehr viele unsere Partner. Wir könnten gar nicht so viele Mitarbeiter einstellen, um das Ganze mit abzubilden. Das heißt, das Partner-Ökosystem, das ist ja auch der Grund, warum wir beispielsweise jetzt den Malha Kamda an Bord geholt haben. Der ist ja gestern gestartet als Chief Ecosystem Officer. Der hat vorher bei Oracle das gesamte Consulting-Geschäft gemacht und sich damit wirklich beschäftigt, eine große Anzahl von Kunden wirklich erfolgreich zu implementieren und dann auch zur Wertrealisierung zu führen. Und das ist wirklich die Aufgabe, ist ein großes Netzwerk von Partnern zu haben, die wie eine Verlängerung von Celonis mit unseren Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.
Sie haben ja auch ein sehr internationales Führungsteam. Das ist ja sehr, sehr international, Frauen, Männer aus den diversesten Bereichen. Glauben Sie, dass Sie noch als deutsches Unternehmen wahrgenommen werden? Sind Sie noch die Deutschen mit dieser Gründlichkeit und diesem bayerischen Hintergrund? Oder ist das jetzt alles egal? Also ist Softwarebranche ist international, da ist egal, wo die herkommen.
Also ich bin natürlich persönlich ein großer Fan von Bayern, aber als Unternehmen sind wir ein globales Unternehmen und wir haben es vorher gesagt, der Best Team wins. Wir stellen wirklich die besten Leute ein auf der ganzen Welt, wo die entsprechend sind und da müssen wir auch unser Team wieder aufsetzen und es hilft uns natürlich danach, wenn wir da eine breitere Basis haben und das mit aufzusetzen und unsere Kunden sind ja auch global und das mit voranzutreiben. Deshalb als globales Unternehmen, aber wir haben natürlich auch eine lokale Identität und ich glaube, man muss immer das Beste aus den verschiedenen Bereichen holen. Die USA beispielsweise haben eine unglaubliche Innovationskraft. Gleichzeitig haben sie hier zum Beispiel in Deutschland einfach sehr starkes Engineering mit unseren Entwicklern hier vor Ort. Und wenn wir das kombinieren, dann werden wir hoffentlich das Beste für unsere Kunden liefern können.
Ja, das wünsche ich Ihnen sehr. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt durch mit den Fragen? Wir sind, also viel mehr ist nicht mehr gekommen. Das andere war schon alles so ein bisschen abgedeckt. Viel haben Sie beantwortet. Ganz, ganz herzlichen Dank. War sehr, sehr interessant. Es hat Spaß gemacht.